hier mit, Gesichter der Verfolgung, und wir schauen, was weltweit los ist, um zu sehen, wo steht weltweit Christenheit oder wo gibt es Verfolgung, wo nimmt das zu und wo nimmt das ab. Gesichter der Verfolgung. So, ich hoffe, das geht. Ja, aber ich bin zu schnell. Das Ganze hat nochmal zur Wiederholung angefangen 1955, wo entstand Open Doors in Holland. Da ist der verrückte Mann namens Andrew, hat angefangen, Bibel zu bringen nach Polen und Russland. Und so entstand Dienst von Open Doors aus einer Person. Der Bruder Andrew wollte nie, dass Open Doors groß wird. Er wollte als Einmannmission praktisch Christen treffen hinter dem eisernen Vorhang und Bibel bringen, fragen, wie kann man helfen. Aber Gott hat das wachsen lassen, so dass wir mittlerweile etwas über 1000 Vollzeitmitarbeiter haben und mehrere tausend, die wir unterstützen in den Ländern, wo Christenverfolgung stattfindet. Mittlerweile in 70 Ländern der Erde präsent. Und der Andrew ist vor 3 Jahren heimgegangen, ist verstorben. Wir machen die Arbeit weiter und Gott hat das einfach wachsen lassen. Und das freut uns sehr mit dem VW Käfer unterwegs. Mittlerweile sind wir recht groß und informieren auch bis in die Politik über Situation der verfolgten Christen. Das ist der Berufungsvers vom Bruder Andrew aus Offenbarung 3, Vers 2. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Mit anderen Worten, was wir wollen Christen wachrütteln, dass wir aufwachen, dass wir nicht so bequem sitzen bleiben, dass wir genießen zwar unsere Freiheit, ja, auch Freiheit, frei uns zu entscheiden, zum Sabbat zu begehen, zum Gottesdienst zu gehen, Gemeinschaft mit Christen zu haben, nein, auch, dass wir wachgerüttelt werden, um für verfolgte Christen eine Stimme zu sein oder für sie im Gebet einzustehen. Werde wach und stärke, also das ist gerade, wachen werden und dann unterstützen, stärken, beten für Menschen in der Verfolgung. Weltverfolgungsindex manchen wahrscheinlich bekannt. Ich habe jetzt unsere Zeitschrift mit im Foyer da ausgelegt und auch der neue Weltverfolgungsindex liegt bei. Er erscheint einmal im Jahr, immer so zweite, dritte Woche im Januar und da hat sich nicht viele Veränderungen gegeben, sozusagen was Top 10 Plätze betrifft, aber trotzdem, wir sehen die Entwicklung, es wird nicht besser. Eher verschlechtert sich die Situation. Und das ist wichtig, dass wir das auch immer wieder aufzeigen und lernen. Ich gucke mal gerade, irgendwie schaltet sich gerade nicht mehr weiter.
Kannst du immer noch zum Statistik zeigen?
Irgendwie geht nicht. Vielleicht manuell schalten, wenn das geht. Das wäre gut. Da kommt jetzt ein Film, aber wir können den überspringen. So, kann man weiter? Ah ja, guck mal, ob das geht jetzt mit dem. Na, irgendwie will nicht, ne?
Vielleicht wollte ich so von der Seite des anderen auszuschalten.
Das ist die Batterie. Ah,
alle haben die gerade neu gemacht. Aber gut, vielleicht kannst du dann weiterschalten, ja? Das wäre schön. Bitte betet für uns. Das ist die Aufforderung und bitte immer wieder bei den verfolgten Christen: bitte vergisst uns nicht. Bitte betet für uns. Nächste Folie, bitte. Ein Dankesanliegen, ein Pastor aus dem Iran wurde im Dezember freigelassen nach fast 3 Jahren Haft. Das ist uns wichtig zu zeigen, dass die Gebete, die wir verrichten, wenn wir zu Gott schreien, wenn wir bitten um sein, dass es Gerechtigkeit weinen lässt, dass er Gnade weinen lässt. Das passiert immer wieder, dass wir auch erfreuliche Dinge erleben, dass die Menschen freikommen. Also dein und mein Gebet zählt. Das ist wichtig, dass wir es nicht als abtun, als etwas Unwichtiges. Nein, wir beten und Gott wird seinen Arm bewegen, um die Menschen zu begnadigen, um Menschen einfach zu trösten und sie auch manchmal auch aus dem Gefängnis zu befreien. Nächste Folie. Verfolgung durch die Gesellschaft. Wie geschieht das? Christen erfahren Verfolgung durch ihr gesellschaftliches Umfeld, weil sie einer fremden Religion angehören oder der Religion ihrer Väter verlassen haben, zum Beispiel. Also wechselnde Religion. Und die nächste Folie zeigt eine Christin aus Pakistan. Genau. Die Shagufta ist im September 2024 zum Tode verurteilt worden, nur weil sie, also angeblich durch Blasphemiegesetze, was in Pakistan immer wieder angewandt werden, oft an Minderheiten und oft an Christen, weil sie angeblich in einer WhatsApp-Gruppe sich abwertend von Prophet Mohammed geäußert hat. Was nicht stimmt, spielt aber in dem Falle keine Rolle. Die, ein Nachbarn hat sie angezeigt, die hat schlecht über den Propheten gesprochen und ist auf die Polizeistation, das war 2022, gebracht worden mit ihrem Mann und einem Kind. Mann und Kind konnte man Tag später nach Hause gehen, aber die Schagufta wurde einbehalten und jetzt wurde tatsächlich Urteil gesprochen, letztes Jahr im September zum Tode verurteilt. Man hat viel versucht, diese Frau vor Gericht zu vertreten und soweit es möglich einfach für sie zu sprechen. Allein ist mutig, dass wir ihr Gesicht zeigen können, ist nicht ganz einfach, weil oft, wenn gerade Menschen zum Tode verurteilt werden oder vor Gericht stehen, wenn wir in die Öffentlichkeit gehen, bekommen die Verwandten oder auch Familie, so wie Mann und vier Kinder, die ist Mutter von vier Kindern, werden sie oft unter Druck gesetzt, weil sie eben ja, in dort lebt und die Menschen hiermit, viele, die diese Blasphemiegesetze befürworten, machen Druck auf die Familien dann. Schagufta ist tatsächlich eine mutige Christin. Für uns ist wichtig, dass ihr den Namen merkt. Beten für Schagufta. Dies zwar zum Tode verurteilt, heißt aber nicht, dass es passieren muss. Oder letzte 10 Jahre hat Pakistan keine Todesstrafe, also was Regierung von der Regierung aus praktisch ausgeführt. Warum? Weil man sagte immer so, du kannst gehen nach Hause und die verabschieden von deinen Lieben. Du kannst sie besuchen mal. Und die Leute gehen für einige Stunden und dann manchmal fürs Wochenende nach Hause. Und was passiert? Die werden entführt und ermordet. Die Regierung hat hiermit saubere Hände. Wir haben geschützt, wir haben gemacht, was wir konnten. Im Gefängnis sind die Leute sicherer wie draußen. Und das ist das große Problem. Wenn jemand Nachrichten von uns immer wieder hörte, vor einigen Jahren war eine sogenannte Frau, die war 10 Jahre im Gefängnis, Asia Bibi hieß sie. Die ist zum Tode verurteilt, wurde auch damals durch diese Blasphemiegesetze, weil sie als Christin aus einem Brunnen getrunken hat, aus ihrem Dorf, also Wasser geschöpft hat, wo nun die Muslime trinken dürfen. Und weil du als Unreine giltst, verunreinigst du hiermit das Wasser, diese Quelle, und die Frau wurde zum Tode verurteilt, musste aber das Land verlassen. Wir konnten sie mit anderen Organisationen nach Kanada bringen, wo sie jetzt lebt. Die kann nicht mehr zurück nach Pakistan. Kann sein, dass sowas passiert auch bei Schagufta, wir wissen das nicht, aber beten Sie, dass diese mutige Christin am Leben bleibt, dass ein starkes Zeugnis ist für Christen in Pakistan, aber auch für uns. Genau, nächste Folie. Ja, noch einmal weiter. Genau, Verfolgung durch Religionsführer. Leiter von Religionsgemeinschaften setzen Menschen unter Druck, die ihre Religion verlassen haben, um Christen zu werden. Und das, jetzt sehen wir die Martha aus Kolumbien. Genau, nächste Folie. Martha aus Kolumbien, die unter religiösen Führern, sogenannten, man nennt sie Mamos, also das ist, das hat sozusagen eine Verbindung oft. Ahnenkult wird sehr stark praktiziert, aber auch mit Verbindung zu Katholizismus. Es ist so eine Mixreligion, was zurzeit sehr stark praktiziert wird, gerade auf dem Land, in Mexiko und in Kolumbien. Und Martha kam zum Glauben an Jesus Christus und jetzt hat sie in ihrem Dorf angefangen, christliche Schule hat sie angerichtet. Und das ist ein großes Problem, weil die lehren die Kinder das Wort Gottes. Aber nicht das, was praktisch die Religion ihrer Vorväter praktiziert, was okkulte Praktiken sind. Und deswegen stehen sie unter enormem Druck, ihre Schule wieder zu schließen, weil Religionsführer so viel Macht haben. Dazu kommt noch Drogenanbau, Coca-Pflanze wird angebaut in Mexiko und Kolumbien am stärksten, um einfach davon zu leben. Und dass viele Christen machen das nicht. Deswegen werden sie unter Druck gesetzt von Drogenkartellen. Es geht um wirtschaftliche Interessen. Also Verfolgung hat sehr, sehr viele Gesichter. Und darüber haben wir letzte Jahre wenig berichtet. Jetzt versuchen wir mehr darüber zu berichten, um zu verstehen, welche Arten der Verfolgung es überhaupt gibt. Die nächste Folie, noch einmal weiter. Verfolgung durch extremistische Gruppen, das ist unsere letzte sozusagen Arten der Verfolgung. Es gibt viel mehr, kann man bei uns nachlesen, aber Verfolgung durch extremistische Gruppen, nationalistische oder religiöse Extremisten verfolgen Christen oft auf eine brutalste Art und Weise, weil sie eben einer fremden Religion angehören oder viele sehen darin praktisch, dass ihr Land schützen müssen oder eben ihre Gegend. Sehr stark, am stärksten ist das letzte Jahr in Nordnigeria, in Sri Lanka und Indien. Ich habe heute Wind gebracht, dass es Bangladesch, genau, weiterschalten, Bangladesch, das ist Sirajul. Sirajul kam zum Glauben an Jesus Christus, ein ehemaliger Muslim, kam zum Glauben an Jesus Christus und ist mittlerweile Pastor einer Hauskirche in Bangladesch. Ich war dort unterwegs. Bangladesch befindet sich auf dem Weltverfolgungsindex auf Platz 24. Wichtig, das einfach zu festzuhalten. Er bezeugt Jesus Christus und erzählt von Jesus da, wo er ist. Und einmal zur Ramadanzeit, jetzt letztes Jahr, haben junge Leute ihn herausgefordert, komm doch zur Moschee wieder beten, du machst das doch nur wegen wirtschaftlichen Interessen, an diesen Jesus zu glauben. Oder eben, das bringt dir was vielleicht, bestimmt bekommst du Geld dafür, etwas muss ja nicht stimmen. Er hat das freundlich abgelehnt, plötzlich bekam er nachts Besuch von 30 aggressiven jungen Männern, die sein Haus oder sein Haus stürmen wollten. Der hat die Türe nicht aufgemacht und weil die Nachbarn, der hat gutes Verhältnis zu Nachbarn, die Muslime sind, haben ihn beschützt. Und er musste, also wir haben ihn dazu ermutigt, trotzdem Anzeige zu erstatten, weil viele Leute wissen nicht, wie sie sich schützen können. Weil es kann ja jederzeit passieren. Das heißt also, wenn du Anzeige erstattest, das heißt, es ist schon praktisch bei der Behörde gemeldet, dass da was passiert. Und diese jungen Leute wurden tatsächlich zur Polizeistation, mussten sie antreten und haben sie bei Sirajul entschuldigt. Weil angeblich wussten sie nicht, dass Bangladesch ein Land ist, wo Religionsfreiheit praktiziert, also zumindest in Grundrechten steht. Ja? Viele wissen das nicht oder vielleicht machen sie das so, dass sie es nicht wissen. Aber wissen viele tatsächlich in muslimischen Ländern, viele nicht, dass Religionsfreiheit tatsächlich auch dort in Verfassung festgehalten ist. Und so ist Sirajul Himid, wurde verschont von diesem Angriff und predigt das Evangelium weiter. Also Gebet für Sirajul, seine Frau, seine Familie, ganz ansteckende, sehr fröhliche Leute, die Jesus Christus bekennen. Und die sagen, wir haben früher an Allah geglaubt. Wir haben geglaubt, dass er unser Gott ist. Aber wir haben nie gespürt, dass er auf unsere Gebete antwortet. Wir haben keine Gemeinschaft zu ihm gehabt. Durch Jesus ist es anders. Wir beten und er antwortet. Wir schreien zu ihm und wir wissen, dass er uns hört und uns segnet. Und das ist großartig. Mit Jesus ist das anders wie mit allen anderen Religionen, die wir kennen. Nächste Folie. Auch nochmal weiter, bitte. Ja, genau. Brüder und Schwestern, ich bitte euch alle, dass ihr uns hilft, indem ihr für uns betet, so Abraham aus Nigeria. Die meisten Angriffe tatsächlich in Nordnigeria zu finden. Letztes Jahr kamen in Nordnigeria weniger Leute um wie Jahre davor. Etwas über 3000 Menschen kamen trotzdem bei der Ausübung der Gottesdienste. So wie wir jetzt am Sabbat sitzen, da kommen Boko Haram-Kämpfer und entführen die Menschen oder ermorden sie. Jahre davor, also 20 zum Beispiel, 23 waren das über 5000 Menschen, die ermordet wurden von Boko Haram allein in Nordnigeria. Nächste Folie. Ja, noch einmal weiter. Ja, und noch ein Klick. Super, danke. Das ist unsere Zeitschrift. Gerne nehmen Sie es mit. Weltverfolgungsindex. Verfolgen Sie mit, beten Sie mit uns für viele Christen, für Leid dieser Menschen. Ich werde jetzt auch in einer Woche nach Malaysia reisen. Wir haben dort auch letzte Jahre Entführungen von Pastoren immer wieder Meldungen gehabt, dass Pastoren, auch die in Schlüsselpositionen Gemeinden geleitet haben, plötzlich entführt worden und sie jetzt seit 7 oder 8 Jahren nicht mehr zu Hause. Und wir besuchen die Familienangehörigen und sagen, du musst dieses Leid, dieses Schmerz nicht alleine tragen. Wir sind da, um einfach zu sagen, wir stehen zusammen als Christen verschiedener Denominationen, als Christen, die Jesus bekennen, Die, das wollen wir helfen. Genau, noch die letzte Folie und dann bin ich mit der Kurzpräsentation sozusagen durch. Wir haben dieses Jahr 70 Jahre Open Doors. Wir beginnen über Christi Himmelfahrt, das ist in DM Arena in Karlsruhe. Mit Jugendtag, dann Gebetsabend und wir haben auch Open Doors Tag. Wir erwarten so bis zu 5000 Besucher. Es werden Leute sein aus Nordkorea, die berichten über Situationen der Christen dort, aus Nordnigeria und vielen anderen Ländern. Das ist wirklich ganze 3 Tage sozusagen. Gerne dürfen Sie uns besuchen, wenn Sie Zeit haben, um einfach mitzuerleben, was Gott in diesen 70 Jahren gemacht hat, wie Gott uns gesegnet hat. Das ist für uns wichtig. So, wenn du noch weiterklickst, dann kommen wir zur Predigt gleich, genau, die Mitte des Evangeliums, das habe ich heute genannt. Und nicht ganz einfach so, sondern ich habe mir Gedanken auch natürlich gemacht, was die Wahlen betrifft oder was steht denn oder wofür entscheiden wir uns, darüber haben wir in der Gesprächsrunde ja auch uns ausgetauscht. Die Mitte des Evangeliums. Spieglein, Spieglein an der Wand, was ist los in unserem Land? Im besten Deutschland aller Zeiten, worauf sollen wir uns vorbereiten? Das fragen wir uns. Nur das Problem ist, das Spieglein an der Wand antwortet ja nicht, oder? Und viele Menschen suchen danach Antworten. Die wollen zum Besseren. Die wollen, dass ihre Stimme gehört wird. Sie wollen, dass Veränderung stattfindet. Aber es findet immer mehr Unsicherheit. Es ist Lieblosigkeit in unserer Gesellschaft. Auch Spiegel.de oder Fernsehen gibt uns keine Antworten auf unsere Fragen. Die Presse schweigt und wir wissen, dass wir keine Klarheit von Menschen oder aus wissenschaftlicher Ecke oder aus politischen oder wirtschaftlichen Strömungen bekommen. Das bekommen wir Christen nicht. Wir bekommen keine klare Antwort, wobei wir es gerne vielleicht hätten. Zunächst muss ich dazu sagen, ein gewisses Symbol für unser Land ist sichtbar. Welches Symbol haben wir Deutsche? Adler. Den deutschen Adler sozusagen. Der Bundesadler. Nach meiner Erinnerung ist er schwarz. Möglicherweise ist er inzwischen oder in Zukunft bunt oder vielleicht in Regenbogenfarben, das weiß ich nicht. Denn wir sehen die Entwicklung in eine ganz andere Richtung. Ich mag gerne Adler, weil es so majestätische Tiere sind und schön anzusehen sind, gewisse Kraft und Stärke verkörpern. Aber jeder Vogel braucht ja 2 Flügel, den rechten und den linken. Und wie ist es in der Gesellschaft? Entweder sind wir zur linken Seite in der Politik oder zur rechten geneigt, etwas zu entscheiden, zu tun. Mir gefällt es, dass bei Gott und so wie bei dem Adler, eine Balance stattfindet. Wir müssen die Mitte finden. Und das ist so wichtig, dass wir Christen in der Mitte bleiben, in der Mitte des Evangeliums. Nicht in der Mitte von irgendwelchen Sprüchen oder schlauen Menschen. Ich denke, die Mitte ist uns abhanden gekommen. Wir sind entweder in einer Seite extrem oder auf der anderen Seite extrem. Spieglein, Spieglein an der Wand. Sag, was ist gut für unser Land? Und wir vertrauen da Jesus Christus. Ich habe heute einen Text gewählt aus Markus 8, 31 bis 38, aus dem gefährlichen Buch, aus der Bibel, können wir gerne nachlesen. Sehr, sehr gefährliches Buch. Warum? Weil es Wahrheit spricht. Ich kenne kein Buch der Welt, wo mehr Kriege gibt, wo mehr Auseinandersetzung gibt, wo mehr Leid und Schmerz ist, wo so viele Vergewaltigungen, so viele Gräueltaten gibt. Und trotzdem nennen wir das Wort Gottes. Warum? Ganz einfach, weil es Wahrheit spricht. Es versteht sich nicht von Wahrheit. Es sagt ganz klar, wie wir mit Gott in Frieden kommen. Es spricht über unsere Sünde, dass wir verloren sind, verdorben durch und durch. Und allein durch Christus diese Möglichkeit haben, befreit zu werden. Markus Evangelium 8, das Interessante ist, Markus 8 steht auch mittendrin. Es gibt 16 Kapitel, Markus Evangelium, aber wir sind also mitten. Das ist unser Thema heute. Wir wollen mitten im Evangelium sein. Und das gefällt mir, das, was hier Jesus sagt. Markus 8, 31 bis 38. und er fing an zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach den 3 Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach: Weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und er rief die Volksmenge samt jenen seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter dem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen werde ich auch, wird auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Unser Abschnitt, also wie wir gehört haben, habe ich bereits gesagt, steht mittendrin, mitten im Markus-Evangelium, also mitten im Evangelium. Es gibt eine Mitte des Evangeliums und es gibt Dinge, die am Rand stehen. Nicht wenige Probleme in der Christenheit entstehen dadurch, dass wir die Randthemen zu Mittelthemen machen und wiederum Sachen, die wichtig sind, zu Randthemen machen. Das passiert uns Christen immer wieder und die Kirche ist oft verwirrt in dieser Hinsicht. Wir unterhalten uns oft oder beraten, welche Art des Gottesdienstes wichtig ist, welche Bibelübersetzungen richtig sind, welche Stühle wir in unseren Gottesdiensten stellen sollen oder wie auch immer, wie es aussehen soll. Aber es geht letztendlich um das Kreuz, das ist die Mitte. Das Kreuz bildet die Mitte des Evangeliums. Das Kreuz vereinigt das Vertikale, die Senkrechte mit den Horizontalen, also der Waagerechten. Dass wir das einfach nicht vergessen, bei den Vertikalen, also genau, und das bildet letztendlich irgendwie, also Verbindung einmal zum Himmel, zu Gott, von uns Menschen, oder von Gott zum Mensch, und wiederum auf die horizontale Ebene Beziehung unter uns hier Menschen. Das heißt, es ist wichtig, zuerst die Beziehung mit Gott in Ordnung zu bringen, bevor wir Beziehung zu den Menschen auf horizontaler Ebene beginnen zu verbessern. Und das ist der erste Punkt, das Kreuz von Jesus, sein Tod für uns. Ich habe eigentlich auch Überschriften, wenn du etwa weiterkriegst, vielleicht noch ein bisschen. Ja, das ist der Text. Genau, noch ein bisschen. Ja, genau. Das Kreuz von Jesus, sein Tod für uns. Warum musste Jesus leiden? Das hängt mit der Frage des Leidens allgemein zusammen. Worunter leiden wir oder können wir leiden? Nun, ich denke, es gibt 2 Arten von Leid. Das kann man manchmal nicht so ganz klar auseinanderziehen oder trennen, aber trotzdem, ich spreche oft von dem von Ursachen, also das äußerliche und das innere Leiden. Ja, also zum Beispiel das äußerliche ist Leiden, wenn uns was widerfährt, wofür wir dafür nichts können, zum Beispiel eine Katastrophe, eine Überflutung oder ein Krieg, wir können nichts dafür. Da wiederum gibt es andere Leiden, was innerlich passiert. Und das kann nur Gott heilen, unser Herz. Und das ist sehr interessant, verschiedene Arten von Leiden. Das Innere, was in uns steckt, was jeder Mensch letztendlich, womit er zu kämpfen hat, mit der Sünde, mit dem Verlorensein. Und dieses Leid kann Gott uns rausnehmen, kann helfen, er kann uns wiederherstellen, damit wir wiederum auf horizontaler Ebene den Menschen begegnen können, in Würde, in Respekt, aber trotzdem mit Bestimmtheit. Also es gibt verschiedene Arten von Leiden und Jesus musste sterben, um uns mit Gott zu versöhnen. Jetzt haben wir Zugang zum Thron der Gnade und in dieser Hoffnung leben wir. Und ich finde es großartig, dass nur allein durch Christus können wir das erlangen. Das ist nicht unser Verdienst, nicht unsere Anerziehung oder unser Intellekt, also unsere vielleicht ultraintelligent oder so oder theologische Ausbildung. Nein, Jesus hat sich für uns entschieden, damit wir Zugang zum Vater haben können. Das ist wichtig. Da entsteht der Freiwille. Zuerst er entscheidet sich für uns, damit wir uns für ihn entscheiden können. Von uns aus können wir das nicht. Warum? Die Sünde kam von außerhalb. Der Satan kam in den Garten. Jesus kam von außerhalb in unsere Welt. Deswegen können er kommt zu uns und er rettet uns. Er zeigt uns, wo es lang geht. Der zweite Punkt, was wir haben, das Kreuz für unsere Gesinnung. Ja, das Kreuz für unsere Gesinnung oder durchkreuztes Denken. Kranken heilen, Gutes tun und so weiter. Da war auch der Petrus voll dabei, wenn wir den Text im Petrus betrachten. Frieden stiften ist christlich, ja. Aber das Eigentliche ist das Kreuz. Ohne das Kreuz geht das absolut nicht. Das heißt, das Kreuz bildet die Wurzel. Später kommt die Frucht. Wichtig ist, dass wir an der Wurzel bleiben. Viele Menschen in dieser Welt, die versuchen Gutes zu tun, was auch vielen gelingt. Aber aus welchen Motiven machen wir das? Um anerkannt zu werden, um Leid zu lindern oder einfach als guter Mensch dazustehen oder einfach, dass man so ein Menschenlieb ist? Nein, der Motiv der Christen, warum wir das tun, weil wir Liebe erfahren haben. Weil Jesus uns errettet hat. Unsere Motive und aus diesen Motiven, wenn wir errettet sind, bringen wir Frucht. Die Frucht kommt nicht davor, sondern als wir Jesus Christus kennengelernt haben, dann beginnen wir Frucht zu tragen. Ansonsten sind wir tot, so sagt die Bibel. Also das Kreuz für unsere Gesinnung. Wir beginnen neu zu denken. Wir beginnen zu überlegen. Also die Mitte muss stimmen, bevor das andere stimmen kann. Und diese Mitte ist allein in Jesus Christus im Kreuz, am Kreuz von Golgatha zu finden. Das Kreuz ist die Mitte und muss auch die Mitte sein und bleiben. Am Kreuz hat Jesus Himmel und Erde, Gott und Mensch miteinander versöhnt. Das hat er da Brücke sozusagen geschlagen zwischen uns, unserer Welt und dem Gott, dem Vater. Und das fängt oft mit dem Denken an. Wir müssen neu geschaffen werden. Wir müssen neu überlegen können. Wir müssen uns, dieses Denken muss uns geschenkt werden. Ich finde es großartig, wie kann man die Bibel lesen? Man kann verschieden die Bibel lesen als ein historisches Buch, als gute Meinung von schlauen Leuten. Jesus Christus als intelligenter Mensch, der viele gute Vorsätze oder Bilder sozusagen transportiert hat. Ich finde sehr interessant, wie Johannes, als er in Patmos auf der Insel dort ist, er bringt uns bei, wie wir das Wort Gottes lesen können. Und das gefällt mir. Offenbarung 10, Vers 10, ganz einfach. Offenbarung 10, 10. Hier steht was Interessantes. Folgendes. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf. Und es war in meinem Mund süß wie Honig, als ich aber das aufgegessen hatte, wurde es mir bitter im Bauch. Ist das nicht erstaunlich? Wir hören das Evangelium, wir hören die guten Worte und viele Leute sagen, liebe deinen Nächsten, selbst die Welt sagt, boah, das ist was Gutes, das ist richtig beflügelt. Das tut gut, wenn man diese Worte hört. Oder liebe deine Frau, ist auch was Schönes. Liebe deinen Nächsten, tu Gutes deinem Nächsten. Und das Evangelium bringt uns was Gutes. Das ist süß in unserem Mund, wie wir das hören. Aber wenn wir die Bibel weiterlesen, wenn wir uns vertiefen in sein Wort, wenn wir das verschlucken sozusagen, oft ist es bitter in unserem Bauch. Warum? Weil es Entscheidung bedeutet, diesem Wort zu glauben. Es bedeutet Entscheidung, Jesus nachzufolgen, manchmal auch in schwierigen Zeiten, in Zeiten der Verfolgung, des Leids, der Schmerzen. Wenn es süß ist wie Honig, dann ist jeder dabei und möchte da sein und möchte ein Teil davon sein und haben. Aber wenn es Leid und Schmerz ist, wie letztes Jahr auf einer Reise in Kenia war ich an die Grenze zu Somalia, und da war eine Frau, die seit 3 Jahren Christin ist, die einzigste Christin im Dorf. eine Witwe, 5 Töchter, die ist schon erwachsen, Kinder sind erwachsen, leben alle noch im Haus. Und die sagt, wenn ich habe die dort besucht, die lebt wirklich in einem Dorf, das nur aus, also alle nur Muslime, das ist die einzigste christliche Familie im Dorf. Und die lebt in einer Sackgasse und wir haben sie besucht und die sagt, wenn ich zum Gottesdienst gehen möchte, dann die Nachbarn sperren meine Straße zu, so dass ich nicht durchgehen kann. Und dann muss ich langen Umweg machen, so berghoch. Und wenn ich komme, mit meinen, die ist mittlerweile, glaube ich, 65, wenn ich zum Gottesdienst ankomme, dann höre ich nur das letzte Lied, weil der Gottesdienst schon vorbei ist. Aber ich freue mich, dass ich das mitsingen darf. Ich freue mich, ein Teil davon zu sein, von der Gemeinschaft der Christen. Ich freue mich, mitzusingen, das letzte Strophe, letztes Lied. Und dann mache ich mich auf den Weg nach Hause. Und wenn ich nach Hause angekommen bin, die Wäsche, die ich aufgehangen habe davor, um zu trocknen, ist angezündet, verbrannt. Aber ich freue mich trotzdem, ich habe es richtig entschieden, zum Gottesdienst zu gehen, ein Lied zu hören. Wir mögen gerne positive und gute Sachen. Aber Johannes hier lehrt uns, wir sollen es in uns aufnehmen. Er soll was mit uns machen. Er soll was in uns arbeiten. Und wenn wir das in uns aufnehmen, wird es manchmal bitter. So ist das Wort Gottes wie ein zweischneidiges Schwert. Es kann süß sein. Es kann auch bitter sein. Es kann Menschen zum Glauben führen. Aber es kann auch Menschen dazu bringen, dass sie uns verfolgen. Das ist wichtig, dass wir es verstehen. Ein sehr interessantes Wort. Sehr gefährliches Buch. Wenn wir das lesen und in uns aufnehmen, werden wir tatsächlich veränderte Menschen. Wir bekommen neue Sicht. Also, und der dritte Punkt, was ich habe, ja, genau, das Kreuz für unser Leben, Kreuzesnachfolge. Es gibt ein Missverständnis, das Jesus gleich noch mitbehandelt. Manche meinen, wenn Jesus Christus für mich gelitten hat, dann muss ich als Christ nicht mehr leiden. In einigen Gemeinschaften ist das ein großes Thema. Jesus hat für alles bezahlt. Warum soll ich denn jetzt leiden? Was ist der Grund? Ja, es gibt am Kreuz Heilung und Befreiung. Aber es gibt auch, wo wir verstehen, dass wir auch ein Teil von diesem, ja, dass wir mit Jesus ein Teil plötzlich leiden können. Nicht, weil wir das verbessern können oder irgendwie zufügen können zu seinen Leiden, sondern weil wir nicht besser sind wie er. Wir sind seine Nachfolger. Und das, was ihm widerfahren ist, wird uns auch widerfahren. Das ist einfach fair. Jesus gibt es keine versteckten Kosten. Er sagt ganz klar, wir werden ausgelacht werden. Wir werden manchmal ignoriert werden auf dem Arbeitsplatz oder in der Schule. Bei meiner Tochter ist so, plötzlich, die ist jetzt 14, das ist unser jüngstes Kind, und plötzlich, weil die Bibel manchmal in den Pausen liest, dann wird sie ja manchmal ja komisch angeschaut, oder die Religionslehrerin sagt, ja Sarah, du kennst dich doch in der Bibel aus, erzähl mal, was ist denn in diesem Märchenbuch so geschrieben? Also bewusst, um jemanden so ein bisschen irgendwie anzuecken und unter Druck zu setzen. Kreuzesnachfolge. Nicht alles davon wird auf diesem irdischen Leben sichtbar, was wir erleben. Oft bekommen wir Segen erst, wenn wir bei Gott sind. Am Kreuz ist schon gelöst, womit wir uns noch rumschlagen hier auf der Erde. Aber uns ist es ist zugesichert. Wir sind Sieger, wir sind Überwinder. Oft ist es nicht greifbar vielleicht hier, aber wir wissen, dass der Preis ist schon bezahlt. Und das ist wichtig. Mit anderen Worten, wir wissen nicht, wohin die Reise geht oft. Aber wir wissen, in welcher Hand wir uns befinden. Und das ist wichtig. Wir wissen nicht, was morgen passiert. Keiner von uns weiß es. Aber eins wissen wir. Gott ist, wir sind bei ihm sicher. Wir sind bei ihm willkommen und er schützt uns. Der vierte und der letzte Punkt heute. Ja, ein bisschen weiter, genau. Die Frucht und das Ziel des Kreuzes. Und das ist die kommende Herrlichkeit. Wenn Jesus wiederkommt, möchte er uns gerne auszeichnen, uns belohnen. Alles, was wir hier um seinetwillen leiden, lohnt es sich. Und das ist manchmal nicht das Schöne, was wir erleben. Aber es lohnt sich für ihn, manchmal ausgelacht zu werden, verspottet zu werden, als Spinne abgetan zu werden. Er kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln, so sagt er, weil er das vor Augen hatte, konnte er all seine Leiden auf sich nehmen. Auch wir können den Weg hier hinter Jesus Christus nur gehen, wenn wir die kommende Herrlichkeit erwarten. Es ist wichtig, dass wir das erwarten. Eine der wichtigsten Lehren bei der verfolgten Kirche ist die zweite Wiederkunft Christi. Ist interessant. Wir erwarten hier Jesus nicht so wie sie. Warum? Weil uns gut geht. Wir haben uns gut eingelebt. Wir haben gewisse Freiheit, wir haben gewisse Wohlstand. Aber Christen der Verfolgung haben das nicht, diese Sicherheit haben die nicht. Deswegen ihr Gebet ist immer, Jesus, komm bald. Wir erwarten dich. Ihre Erwartungshaltung ist stärker wie unsere, weil Leid so groß ist, weil Schmerzen so unerträglich sind. So wie Basha Gupta, die jetzt im Gefängnis sitzt. Die erwartet Jesus stärker wie wir, weil die weiß, die kann es nicht mehr aushalten. Es ist kaum zu glauben, dass ein Mensch zum Tode verurteilt liegt, nur weil er etwas, seine Meinung geäußert hat. Das ist schon erstaunlich. Obwohl, wir sind ja für die Meinungsfreiheit und für alles. Das wollen wir. Aber es wird nur auf einer Seite sozusagen bevorzugt. Nur. Ja. Auch wir können den Weg hinter Jesus gehen und auf diese kommende Herrlichkeit warten. Die scheinbaren Gewinner, die ihr Leben festhalten und die Welt gewinnen wollen, verlieren am Ende doch alles. Und die hier etwas, vielleicht sogar auch alles verlieren, gewinnen am Ende in der Herrlichkeit alles, was Gott mit sich bringt. Die Mitte des Evangeliums ist das Kreuz. Darf das Kreuz das Fundament unseres Lebens sein? Es muss. Ohne das geht das nicht. Wir können immer zur Linken und zur Rechten fallen. Wir können unsere Meinung äußern, wir können Nebensachen oder Randthemen zu Hauptsachen machen, was oft in der Politik gemacht wird, das merken wir. Plötzlich eine Weltanschauung ist wichtiger wie eigentlich Wohl des Volkes. Das erleben wir immer wieder. Und trotzdem darf es unser Denken durchkreuzen, wenn wir über Jesus nachdenken, wenn wir über das Evangelium nachdenken. So muss es auch unser Ziel sein, damit wir Frucht tragen. Und Frucht können wir tragen, wenn wir zuerst am Kreuz waren. Wenn wir wissen, wovon wir erlöst sind, wovon wir befreit worden sind, damit wir die Frucht tragen können, 30, 60 und 100-fach. Vielen Dank für diese kurze Zeit, dass ich bei euch verweilen durfte, um über die Mitte des Kreuzes zu sprechen. Damit wir es nie vergessen, bei all den politischen Durcheinander in unserem Land, in Europa oder weltweit, bei all den Kriegen und Katastrophen, ist meine Frage immer, Gemeinde Jesu, wo bewegst du dich hin? Wo ist dein Anker? Wo ist deine Zuversicht? Nicht in den politischen Entscheidungen und nicht in der Wahl, das morgen stattfinden wird, sondern bei Christus allein. Denn wir wissen, auch morgigen Tag hat er sicher in seiner Hand. Und er wird es zum Abschluss bringen. Lass uns gemeinsam beten und ihm danken. Herr Jesus Christus, dein Kreuz ist zum Erschrecken. Petrus wollte es verhindern, und damit du ausweichen kannst sozusagen. Aber es ist allein unsere Rettung. Wir leben davon, dass du ihm nicht ausgewichen bist, Jesus, und dass du nicht auf Menschen, sondern auf Gott gehört hast. Danke dir, dass du am Kreuz alles durchstrichen hast, also erfüllt hast, was uns von Gott trennt. Danke, dass du am Kreuz von dem befreit hast, was Gott nicht meint und ehrt. Durch dein Wort und deinen Geist scheide uns, auch uns, von aller Sünde. Scheide uns von allem falschen Denken und Leben, dass wir in deinem Weg gehen und bleiben. Und deinem Ziel, dieses Ziel zu dir führt. Hilf uns zu denken und auch zu unterscheiden zwischen deinem heiligen und verbindlichen Willen und dem, was nun menschlich gut oder gemeint ist. Aber gerade darin werden wir oft weggeführt oder wir treiben da ab. Hilf uns, die Hauptsache, als Hauptsache zu sehen und damit dies bleibt. Hilf uns unterscheiden, welche Leiden wir im Glauben überwinden sollen und welche wir um des Glaubens willen auf uns zu nehmen haben. Wir bitten dich für die Christen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Sie haben Anteil an deinem Kreuz. Segne sie in besonderer Weise heute, wie Shagufta in Pakistan, Mata in Kolumbien oder Sirajul in Bangladesch. Wir danken dir, dass du alles in deiner Hand hältst. Danke dir, dass du uns neue Menschen machst. Aus Spießbürger machst du Himmelsbürger. Aus Verlorenen machst du Gerettete. Aus Gefangenen machst du Freie. Danke dir, dass wir alles bei dir finden können und das ist allein am Kreuz. Das ist unsere Zuversicht und unsere Stärke. Und des Kreuzes, so sagte Paulus, rühme ich mich. Nicht ist höher als das, was Jesus am Kreuz getan hat. Dafür danken wir dir. Segne jeden Einzelnen hier in der Ortsgemeinde. Lass uns dir glauben und dir vertrauen und gemeinsam mit verfolgten Christen weltweit dafür sorgen, dass Jesus Christus groß gemacht wird, sei es in unserer Freiheit oder in unseren Leiden. Du bist immer da. Danke dir. Danke dir, Vater, in dem Namen Jesus. Amen. Amen.